Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 191 vom 19. Dezember 2025. Hier am Mikrofon ist Tobias Weckenbrock und ich als Moderator und Host des Podcasts heiße euch herzlich willkommen zu einer Jahresendspurt-Episode, in der wir sprechen über den vermissten Hund Mia, eine Angsthündin, die bei einem Spaziergang verschwand, aber dann am Ende doch nach einigen Tagen wiedergefunden werden konnte, und über Jens Langensiepen. Der ist Geschäftsführer in doppelter Rolle, einmal von den Stadtwerken Castrop-Rauxel und einmal von der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketingsgesellschaft Kavum. Dazu begrüße ich gleich Luisa und Fabian bei mir im Studio, aber zunächst, wie ihr das kennt, wollen wir uns mit den wichtigsten Kurznachrichten der Woche beschäftigen. Geräumt. Nach 22 Jahren ist das Ende der Wohnmobilabstellanlage an der Bladenhorster Straße von den Eheleuten Maris gekommen. Auf 22.000 Quadratmetern standen da über 20 Jahre lang rund 250 bis zu 250 Wohnwagen und Wohnmobile. Inzwischen sind nur noch ganz wenige davon übrig und an selber Stelle wird jetzt im kommenden Jahr ein Wohnbaugebiet errichtet. Das ist vielleicht gut für Menschen, die in Castrop-Rauxel leben wollen. Weniger gut ist das für Menschen, die ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen haben und jetzt auf der Suche sind nach einem Stellplatz. Teve Schäfer war am 16. Dezember vor Ort und hat ein Interview mit Heike Maris geführt, die diesen Wohnmobilstellplatz zusammen mit ihrem Mann betrieben hat. Das Interview verlinke ich euch hier in den Shownotes. Das könnt ihr sehen unter RN+. Neueröffnung. Am Westring eröffnet jetzt neu der Trucker-Treff mit dem Namen Peter Stop. Früher war dort, wo sich die Spedition befindet und die Tankstelle Tankpool 24 für Lkw-Fahrer, das Bistro am Westring. Jetzt eröffnet dort ein griechisches Paar, und zwar sind das Vula und Tassos Triantafylidou. Die beiden wollen dort griechische Spezialitäten anbieten und sind dafür extra von Lüdenscheid jetzt nach Castrop-Rauxel gekommen, um dort einen Traum zu verwirklichen. Unser Reporter Fabian Hollenhorst war dort und hat sich mit den beiden unterhalten. Schreckschuss. Zu einem Einsatz am Hauptbahnhof kam es am Samstag auf dem Berliner Platz. Auch eine vorläufige Festnahme musste die Polizei dort vornehmen. Ein 41-jähriger Mann aus Herne drohte da gleich mehreren Jugendlichen mit einer Schreckschusswaffe und rempelte dort auch unterschiedliche Leute an, unter anderem einen 60-jährigen Castrop-Rauxeler. Die Polizei fand bei ihm tatsächlich eine Schreckschusswaffe und nahm den Mann dann vorläufig fest. Der Mann war auch im Besitz großer Mengen an Drogen, wie die Polizei uns hinterher mitteilte. Raubüberfall. Aus einer Gruppe von drei Jugendlichen heraus ist am Samstag einem 13-jährigen Castrop-Rauxeler ein Smartphone geraubt worden. Das hat die Polizei am Montagmorgen gemeldet. Dieser Überfall fand statt gegen 17.40 Uhr, als der junge Castrop-Rauxler auf dem Weg zu einer Bushaltestelle an der Habinghorster Straße war. In der Nähe des Fastfood-Restaurants sei er zunächst beleidigt worden, hieß es aus der Pressestelle der Polizei. Im weiteren Verlauf hätten dann die anderen Jugendlichen auf den Jugendlichen eingeschlagen und eingetreten. Die Polizei sucht nach den Tatverdächtigen und hat dazu zumindest die Beschreibung eines der drei jungen Jugendlichen bekannt gegeben. Die kann man bei uns nachlesen und dann wird man auch fündig, wohin man Zeugenaussagen äußern kann. Ich kann aber auch die Telefonnummer für das Zeugentelefon der Polizei einmal hier durchgeben. 0800 236 11 11 ist die Nummer. Baustelle. Eigentlich sollte die Wartburgbrücke über die Emscher an der Wartburgstraße schon jetzt umgebaut und erweitert werden. Die Fahrbahn, die dort verläuft und dort Habinghorst mit Henrichenburg verbindet, soll eigentlich breiter werden. Es soll Platz werden für einen richtigen Radweg auf beiden Seiten. Und der Emscher Weg, der hier nicht unterhalb der Brücke, sondern über die Straße verläuft, soll hier unter der Brücke weitergeführt werden als direkte Verbindung ins Emscherland und zum Sprung über die Emscher. All das ist notwendig, weil die Wartburgbrücke marode ist. Das haben Ingenieure festgestellt bei der Brückenbegutachtung. Jetzt steht aber fest, dass es sich mit dieser Wartburgbrücke wohl noch länger hinziehen wird. Denn 2027 ist die internationale Gartenausstellung, unter anderem in Castrop-Rauxel. Das Emscherland ist einer der 5 Zukunftsgärten, spielt da also eine ganz, ganz entscheidende Rolle in diesem Konzept. Und da wäre es ja fatal, wenn zu dieser Zeit die Wartburgbrücke gesperrt wäre. Früher kann man mit dem Umbau nicht anfangen, weil im Moment noch die Bauarbeiten in Bladenhorst an der Kanalbrücke am Westring laufen. Und solange da gebaut wird, wird die Wartburgbrücke auf gar keinen Fall gesperrt, denn das sind 2 von 3 zentralen Verbindungsachsen für den Nord-Süd-Verkehr in Castrop-Rauxel. Die Wartburgbrücke muss aber komplett gesperrt werden, damit der Umbau sauber vonstatten, der Neubau letztlich sauber vonstatten gehen kann. Wann es jetzt dann soweit ist, dass diese Wartburgbrücke über die Emscher neu gemacht wird, ist noch vollkommen offen. Man habe das aber auf dem Schirm, dass ab April 2027 zur IGA eigentlich ein sehr schlechter Zeitpunkt wäre, denn dann soll auch die sogenannte IGA-Allee die Menschen vom Hauptbahnhof aus über die Wartburgstraße hier zum Natur- und Wassererlebnispark nach Henrichenburg lotsen. Man habe das also auf dem Schirm und müsse da ganz genau schauen, wann dafür der richtige Zeitpunkt ist, sagte jetzt Bürgermeister Reiko Krawagna. Was ich liebe, ist ja eine Geschichte mit Happy End. Und darum habe ich jetzt Luisa Herrera bei mir im Studio. Und mit der spreche ich über eine solche Geschichte. Ich hoffe, das war noch nicht zu viel geteasert. Hallo Luisa.
Hi. Nee, war noch nicht zu viel geteasert. Ist auf jeden Fall eine Geschichte mit Happy End.
Super. Es ging um folgende Geschichte, die wir in der vergangenen Woche auf rohnachrichten.de berichtet haben. Ich zitiere mal daraus. Aus dem Teaser: Bei einem Spaziergang erschreckt sich Hündin Mia und rennt los. Seitdem ist sie vermisst. Aber Geschichte hat ein schönes Ende gefunden. Die sogenannte Angsthündin, in Anführungsstrichen Mia, ist wieder bei ihren Herrchen. Aber fangen wir mal vorne an. Wer ist Mia, wer sind die Herrchen und warum ist das für uns überhaupt eine Geschichte?
Ja, das ist eine ganz berührende Geschichte, weil das wirklich gut geklappt hat, aber natürlich auch mit vielen Emotionen verbunden war bei den Herrchen Anne und Hendrik Ringburger aus Castrop-Rauxel. Die haben seit 4 Wochen Mia, eine ganz kleine süße Hündin, die wurde aus einem Animal Hoarding gerettet.
Oh das, Gott, was ist das?
Ja, das hört sich so schlimm an, wie es auch ist. Also tatsächlich ist das auf eine psychische Krankheit zurückzuführen. Menschen, die Animal Hoarding betreiben, sammeln Hunde wie Objekte, kann man so sagen. Das hat mir die Anne Ringburger erklärt. Und Mia hat tatsächlich ihre ersten 4 Lebensjahre in einem Verschlaghaus verbracht mit 30, 40 anderen Hunden und nie das Tageslicht quasi gesehen.
Also, aber nicht in Castrop-Rauxel?
Nein, nicht in Castrop-Rauxel. Okay. Das war in dem Fall in Polen. Und wurde dann daraus gerettet, war dann bei einer Pflegestelle für ein paar Wochen, glaube ich, nur. Und dann haben Anne und Hendrik Ringburger sie aufgenommen.
Okay, und die kennen sich mit Hunden aus und wussten von der Herausforderung, dass sie da jetzt eine psychisch erkrankte Hündin haben.
Ja, kann man echt fast schon so sagen, ne? Also sie hatten selber schon 14 Jahre Hunde und haben auch immer noch einen Hund gehabt. Und den habe ich heute sogar auch kennengelernt. Ich habe mich heute nochmal mit den beiden getroffen, denn es kam dazu, dass die Mia bei einem Abendspaziergang, so wie du es eben auch schon vorgelesen hast, sich leider losgerissen hat, beziehungsweise bei einem Geräusch oder was auch immer sich erschreckt hat. Du hast ja auch gerade den Begriff Angsthündin genannt. Sie hat durch ihre Lebenserfahrung halt ein Trauma erlitten und ist sehr schreckhaft. Und ja, dann ist dem Hendrik die Leine aus der Hand gerutscht. Er hat heute nochmal gesagt, das ging so schnell. Mhm. Und er hat da auch nicht mit gerechnet, weil er hat selber nichts gehört. Also Hunde haben ja auch ein viel besseres Gehör als Menschen. Und was auch immer sie da gehört hat, das hat sie erschreckt. Und dann ist sie, ja, in den Wald gerannt. Es war schon dunkel. Mhm. Und dann haben die beiden die erstmal nicht mehr wiedergefunden.
Schitte.
Ja, das war richtig, ja, auf gut Deutsch scheiße, hat Hendrik halt auch nochmal gesagt.
Und dann sind wir darauf aufmerksam geworden, sie haben sich auch an uns gewendet oder wie kam es dazu, dass wir überhaupt davon erfahren haben?
Mhm. Wir haben auch tatsächlich durch den Flyer erfahren, die haben dann nämlich direkt das Hundesuchteam Lünen und Umgebung angerufen und eingeweiht und die haben sich dann direkt in die ganze Sache reingehangen.
Okay. Das ist ein Verein, der sich um solche entflohenen Hunde kümmert, oder
genau,
was?
Genau, also Lünen und Umgebung, also hier in der Ruhrgebiet kümmern die sich drum. Und die sind tatsächlich komplett spendenbasiert, okay, aber krass. Sind krass aufgestellt. Also die haben dann mit einer Drohne über Wärmebilder die Mia gesucht, Futterstellen aufgestellt sozusagen.
Als Köder und quasi.
Als Köder, mhm. Und dann eben auch Flyer aufgehangen. Und durch diesen Flyer sind wir dann eben auch auf das Thema drauf aufmerksam geworden.
Wir haben dann ausführlich berichtet, du hast mit den Haltern gesprochen. Was heißt jetzt nochmal dieses Stichwort Angsthündin? Also durch diese eingesperrte Haltung mit ganz vielen anderen Tieren ist im Prinzip dieses Tier super schreckhaft und kann, ja, weiß nicht, von Fremden dann wahrscheinlich auch nicht, man kann sich nicht annähern, dann fängt sie sofort an zu kläffen oder zu...
Nee, kläffen gar nicht. Also okay. Das ist, glaube ich, bei jedem Hund auch ein bisschen unterschiedlich.
Sie ergreift die Flucht.
Ja, sie ergreift dann eher die Flucht, genau. Aber ich habe sie ja heute auch kennengelernt, beziehungsweise vom Weiten beobachtet. Und bei mir ist es so, die bellt gar nicht. Die fängt dann an zu zittern und guckt ganz ängstlich. Oh. Die hat auch so ganz große Augen und große Ohren. Und,
also war schon mitleiderregend, oder was?
Ja, Mitgefühl zumindest, okay, ganz doll. Mhm. Also ja, wirklich eine ganz süße Hündin, die einfach durch ihre schlimmen Erfahrungen einfach, ne, jetzt total ängstlich ist. Vor allem, was das draußen halt angeht, weil sie das halt absolut nicht kennt. Also drinnen ist sie wohl mittlerweile auch schon etwas entspannter.
So, jetzt war sie also wenige Wochen bei ihren neuen Haltern in Freiheit, würde ich jetzt mal sagen, und ist dann ausgebüxt durch dieses Unglück und ist jetzt aber wieder da. Also wie ist das jetzt zustande gekommen? Hat das Suchteam tatsächlich den Hund gefunden, oder was?
Ja, tatsächlich. Also wie gesagt, ich habe ja gerade schon erzählt, die haben mit Drohnen nach Mia gesucht, haben Futterstellen aufgestellt und dann eben auch, weil sie dann durch die Drohne erkennen konnten, dass Mia tatsächlich sich ganz in der Nähe vom Haus von Anne und Hendrik Ringburger sich aufgehalten hat die ganze Zeit. Also die hat da,
wie kann man das mit der Drohne sehen? Das könnte ja auch eine Ratte oder ein, weiß ich nicht, ein Igel sein, theoretisch, oder
genau,
ein Fuchs.
Also man erkennt dann erst so ein Wärmebild, okay, und dann kann man aber mit der Drohne so nah auch rangehen, dass man dann die Mia eben erkennt.
Mhm.
Und dann, als sie dann wussten, das war ungefähr so 2 Tage, nachdem Mia ausgebüxt ist sozusagen, haben sie eine Lebendfalle aufgestellt. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein ganz großer Käfig und da haben dann in dem Fall, hat Anne dann da Mettwürstchen reingelegt und das hat Mia dann so neugierig gemacht oder wahrscheinlich hat sie auch der Hunger angetrieben, sie war ja mehrere Tage schon im Wald gewesen, dass sie dann in der Nacht vom 14. Dezember in die Lebendfalle reingelaufen ist.
Also wie lange war sie dann weg?
Sie war dann 4 Tage weg.
Okay.
Ja, 4 Tage ohne Essen,
schon
Trinken.
Abgemagert, ausgehungert oder schwach oder?
Nee, das zum Glück nicht. Okay. Also sie sagten, die war natürlich aufgeregt, aber als sie dann reingekommen ist, die Anne und der Hendrik wurden dann direkt nachts auch angerufen vom Hundesuchteam. Und dann haben sie zusammen Mia wieder reingeholt und Mia hat erstmal den halben Becher ausgetrunken, den Hundenapf so, und hat sich dann schlafen gelegt. Also die war natürlich total fertig, aber war zum Glück jetzt noch nicht ausgehungert.
Erzähl doch noch ein bisschen, was das mit Anne und Hendrik Ringburger gemacht hat. Die sind so Anfang, Mitte 40, nicht zum ersten Mal Hundehalter. Wie groß war ist denn diese Leidenschaft schon für dieses neue Tier in der Familie?
Total groß, würde ich sagen. Also die haben mir schon echt ins Herz geschlossen und Hendrik hat dann auch nochmal erzählt, wie schlimm das war. Ne? Man musste trotzdem weiter zur Arbeit gehen, andere Dinge erledigen, hatte das aber trotzdem die ganze Zeit im Hinterkopf, was ist mit Mia? Und man wusste ja am Anfang gar nicht, ob sie in der Nähe ist, ob sie total weit weg ist. Es gab wohl sogar auch einen Anruf, dass sie irgendwie nach Herne gelaufen ist. Und ob das jetzt im Endeffekt so war, weiß man nicht. Aber die Sorge um Mia war schon sehr groß bei den beiden.
Sie haben ja auch schon seit 14 Jahren, hast du geschrieben, überhaupt Hunde gehabt und waren auch irgendwie im letzten Jahr schon vom Schicksal, naja, betroffen, weil ein Hund gestorben ist. Und
genau.
Da hast du auch so ein bisschen geschildert, dass das für sie wie der Verlust eines Familienmitglieds war, oder?
Total, ja. Also Anne hat gesagt, dass sie auch am Anfang eigentlich gar nicht so überzeugt war von der Idee, sich wieder einen neuen Hund anzuschaffen, weil der Verlust von der anderen Hündin, die übrigens Fräulein hieß, da haben sie heute auch von erzählt, das war wohl eine ganz tolle, der war schon echt groß und da mussten sie erstmal drüber hinwegkommen, ja.
Wie geht's da jetzt weiter? Also eben neue Sicherheitsvorkehrungen oder was machen die jetzt? Oder ich weiß nicht, zur Hundeschule muss man ja wahrscheinlich auch gehen, gerade mit so einem verschreckten Lebewesen oder was machen sie jetzt?
Also sie wollen erstmal, dass Mia wieder zu Hause ankommt und erstmal wieder Vertrauen fasst. Und für die Spaziergänge haben sie jetzt eine neue Leine gekauft, weil die andere Leine hat sich tatsächlich losgerissen. Die ist irgendwo noch im Wald.
Okay.
Und befestigen die Leine jetzt an einem Bauchgurt. Das hat Anne heute erzählt, das wusste sie gar nicht. Auch ein Tipp von dem Hundesuchteam gewesen. Bei so Tierschutzhunden, die man nicht so gut einschätzen kann, sollte man immer doppelt sichern. Also am Geschirr und an diesem Bauchgurt dann noch einmal.
Ah, okay.
Das machen die jetzt.
Ja. Hunde aus dem Tierschutz, das ist schon speziell. Das ist immer mit größeren Herausforderungen verbunden für die Tierhalter, aber natürlich auch eine Sache, wo man wirklich anderen Lebewesen hilft, ne? Glaube ich. Also man kann Tiere auch aus der Tierhandlung von Züchtern kaufen und so, als Welpen. Oder man nimmt eben Tiere, die schon vielleicht einen Streifen mitgemacht haben. Ist dadurch die Bindung nochmal anders, nochmal inniger vielleicht? Wie hast du das so wahrgenommen bei den beiden?
Also bei den beiden habe ich es jetzt so wahrgenommen, die haben ja auch noch den anderen Hund, der Hannes, der ist sehr offen und zutraulich. Bei der Mia ist das eher so, die wollen ihr Zeit geben und sehen auch wirklich, erkennen ihr Wesen an und zwingen da gar nichts auf. Also ich glaube, das hat Anne auch gesagt, sie würde sich wünschen, dass bei Tierschutzhunden und speziell vielleicht auch im Animal Hoarding den Menschen vorher wirklich gesagt wird, man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Also es kann doch sein, dass der Hund niemals so eine enge Bindung zulassen wird wegen seiner Traumata. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ja wie bei anderen Hunden auch einfach ein Familienmitglied, was man ins Herz geschlossen hat, über alles liebt und
vielleicht konnte man es raushören. Ich muss mich jetzt mal outen. Ich habe, also außer, dass wir mal einen Wellensittich hatten, als ich 6, 7, 8 Jahre alt war, ich hatte nie ein Haustier und ich kann das, ich höre das immer nur so raus, dass gerade Hunde und Katzen irgendwie sehr intensiv irgendwie als Familienmitglied gelten. Ein richtiges, weiß nicht, Gefühl dafür kann ich irgendwie nicht so richtig entwickeln. Darum frage ich das. Ich hoffe, man hat das nicht zu sehr rausgehört, dass hier der absolute gefühlsschroffe Blödmann steht und Luisa übermitteln muss, was es damit auf sich hat. Ich fand aber, dir ist das gut gelungen und ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich Eichhörnchen haben. Bei uns im Garten steht ein Auswilderungsgehege und das ist jetzt eigentlich fertig. Die ersten Eichhörnchen, die hier bei der Fundstelle landen, das wird so wahrscheinlich im Frühjahr sein oder im Frühsommer und dann wird bei uns quasi die zweite Stufe sein, dass die Jungtiere oder die verletzten Tiere wieder ausgewildert werden. Also insofern, vielleicht kann ich dann nächstes Jahr im Podcast auch ein bisschen darüber berichten und meine vielleicht auch neu gefundene Ader für Haus, das sind ja keine richtigen Haustiere, Eichhörnchen sind halt wildlebende Tiere, die auch draußen sind und die wir auch zum Auswildern dann haben. Aber vielleicht kann ich dann ein bisschen mehr von diesem Kosmos doch verstehen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns das hierhin transportiert hast.
Sehr
und
gerne.
Dann Happy End vor Weihnachten.
Ja, wirklich ein Weihnachtswunder,
perfekt,
wie es im Buche steht.
Danke, Luisa.
Gerne, ciao.
Bei mir im Studio ist jetzt Fabian Hollenhorst.
Moin. Tobi, hi.
Du warst schon lange nicht mehr da, oder?
Nein, ich mache so selten Themen, aber jetzt habe ich ein richtig gutes mitgebracht.
Ja, stimmt. Du hast dich unterhalten mit einem Chef aus der Stadt und zwar mit Jens Langensiepen. Der ist Geschäftsführer der Stadtwerke Castrop-Rauxel. Und Geschäftsführer der, ich weiß nicht, ob du das auf die Reihe kriegst. Ich sag mal kurz KAWUM.
Castrop wie heißt es denn, Marketing und Wirtschaft?
Irgendwas weiß ich auch nicht.
Ich glaube, Wirtschaft und Marketing Castrop-Rauxel GmbH ist der offizielle Turnus, aber okay. Kavum ist es dann ja umgedreht. Castrop Wirtschaft und Marketing, so setzt sich der Name zusammen.
So, und mit dem hast du dich unterhalten über unterschiedliche Sachen aus seinen zwei Arbeitsbereichen, vermute ich. Erzähl, ja, worum ging es dir vor allem? Warum hast du dich eigentlich mit dem verabredet?
Also Jens Langsieben ist ein erstmal ein bekannter Mensch in Castrop-Rauxel. Er ist ja kein Castrop-Rauxler, er ist ja, wohnt ja in Essen, arbeitet jetzt aber schon sehr viele Jahre, ich glaube seit 2016 in Castrop-Rauxel.
Hast du ihn zur Fahrerei gefragt?
Wie 35 Minuten. Sagt er, es würde gehen, ja, aber natürlich zu Nicht-Stoßzeiten, denke ich mal. Ne?
Okay, ja.
Und er ist natürlich auch sehr präsent durch seine Aufgaben, zum Beispiel im Bereich Wirtschaft und Marketing. Also er eröffnet ja zum Beispiel auch eine Frühjahrskirmes. Er eröffnet Veranstaltungen oder ist bei Veranstaltungen präsent, die vom Stadtmarketing organisiert werden, denn dort ist er ja Chef. Und natürlich ist er aber auch in der Wirtschaft ein bekanntes Gesicht. Ich erinnere an den Zukunftspreis, auf dem wir auch waren, der das zweite Mal verliehen wird. Das ist ja eine Veranstaltung, die auch dank Jens Langsieben und seinem Team hier in die Stadt Castrop-Rauxel gekommen sind.
Die Wirtschaftslounge war das, ne? Da warst du, glaube ich, auch zu Gast, oder?
Genau, da war ich auch zu Gast. Und es gibt ja auch Wirtschaftstreffen, die da drumherum, ich glaube, monatlich stattfinden. Das heißt, ja, in der Wirtschaft ist Jens Langsieben auch ein bekanntes Gesicht. Und wir wollen natürlich mit bekannten Gesichtern sprechen, vor allen Dingen aber auch, weil ja seine Hauptaufgabe, Geschäftsführer der Stadtwerke Castrop-Rauxel, da ja dann immer so ein bisschen runterfällt. Darüber haben wir auch gesprochen. Okay. Also öffentlich tritt er ja sehr viel in dieser Zweitfunktion auf.
Ja.
Seine Hauptaufgabe, also man muss ja da gucken, auch wo das Geld herkommt, was dann am Ende Jens Langsieben bezahlt. Das ist natürlich Geschäftsführer der Stadtwerke Castrop-Rauxel. Und okay. Bevor ich dieses Interview jetzt veröffentliche, dachte ich, wir reden einfach mal drüber, weil das ist ja auch spannend.
Genau, lass uns doch mal die zentralen Talking Points mitnehmen. Also Stadtwerke, ein Unternehmen, das nicht so wie andere Stadtwerke in meiner Heimatstadt Rheine zum Beispiel schon seit 100 Jahren gefühlt dazugehört. Also eine Gesellschaft, die sich um Stromverträge und all das kümmert. Die ist in Castrop-Rauxel ja erst sehr spät gegründet worden auf Initiative von Grünen und Roten zusammen mit dem Ziel hier, naja, Ökostrom eigentlich unter die Leute zu bringen und vielleicht in der Erzeugung auch aktiv zu werden. Wir haben ja relativ viele Windkraftanlagen. Da sind die Stadtwerke ja irgendwie auch ein Player. Wie geht's den Stadtwerken heute?
Wie ich erfahren habe, sehr gut. Und das ist ja eine tolle Nachricht für die Stadt Castrop-Rauxel, denn die Stadt Castrop-Rauxel ist zu, ich glaube, offiziell dann 50,1% beteiligt an den Stadtwerken Castrop-Rauxel.
Die andere Hälfte gehört zur Gelsenwasser AG.
Genau, und da kommt Jens Langsieben ja auch her. Er hat das Projekt Stadtwerke angefangen, da war er noch hauptamtlich, wie man sagen kann, bei Gelsenwasser. Denn so kleine Stadtwerke, die können sich jetzt nicht unbedingt einen Geschäftsführer leisten. Und irgendwann sind die Stadtwerke dann so groß geworden, dass Jens Langsieben aber auch, glaube ich, bei der Verwaltung gesagt hat, wir müssen jetzt da Nägel mit Köpfen machen und jemanden Vollzeit dort haben. Und dann ist Jens Langsieben gewechselt von Gelsenwasser zur Stadt. Was ich aber sagen wollte, ist natürlich, wenn Stadtwerke profitabel sind, an denen die Stadt beteiligt ist, dann spült das auch Geld in die Kasse. Wie wir festgestellt haben, Jens Langsieben und ich, keine 40 Millionen, die so ein Haushaltsminus ausmachen können, aber jedes Geld, was nach Castrop-Rauxel oder in Castrop-Rauxel bleibt, weil man muss ja sagen, vorher Westnetz oder E.ON oder wer auch immer, die haben natürlich auch Geld damit verdient, aber das ist dann natürlich nicht in der Stadt Castrop-Rauxel geblieben sozusagen, obwohl die auch ganz tolle Sachen natürlich teilweise machen, Westnetz oder E.ON.
Die Idee von Stadtwerken ist ja dann, das Geld hier auch zu reinvestieren. Ich glaube, damit will man jetzt keine Cash-Cow schaffen, wo man sich richtig saniert, sondern das, was dann überm Strich eingenommen wird, soll ja zum Beispiel in Sponsoring für Veranstaltungen fließen. Die Stadtwerke sind hier oft Partner auch gewesen. Oder aber eben in so Projekte wie der Ausbau eines Ladesäulennetzes für E-Fahrzeuge. Da sind die Stadtwerke mit ihren grünen Ladesäulen überall im Stadtgebiet ja auch schon vor Jahren eigentlich ein bisschen in eine Pionierleistung, glaube ich, gegangen.
Genau, Castrop-Rauxel hatte zwischenzeitlich mal eins der 10 besten Ladenetze in ganz Deutschland, was ja auch für eine mittelgroße Stadt im Ruhrgebiet nicht selbstverständlich ist. Dort hat man einfach gesagt, wir wollen in Vorleistung gehen. Wir wollen das Netz schaffen, um die Leute zu ermutigen, sich E-Autos anzuschaffen. Es wurde auch direkt gesagt, dass wenn das Netz dann erstmal steht, 100 Ladesäulen wurden relativ schnell hochgezogen, dass dann natürlich die E-Mobilität sozusagen erstmal nachziehen muss, dass dann die Leute auch erstmal die E-Autos kaufen müssen. Das bekannterweise stagniert natürlich ein bisschen. Es gibt aktuell keine Förderung. Der Absatz ist nicht gut.
Es gibt jetzt wieder eine, aber...
Ah, jetzt gibt's wieder eine, ja.
Genau, für mittlere und niedrigere Einkommen, Haushaltseinkommen, da gibt's, glaube ich, dann eine Pauschale wieder von so ein paar Tausend. Trotzdem ist ein Elektroauto immer noch teurer in der Anschaffung und wenn man eben nicht ein Eigenheimbesitzer ist, der sich eine Wallbox und eine Photovoltaikanlage baut, auch nochmal eine Investition, dann muss man gucken, wo soll ich tanken, ne? Das ist eben diese Schwierigkeit.
Genau, und dafür sollen ja diese Ladesäulen sein, an denen man auch tanken kann, wenn man verschiedenste Verträge für E-Ladesäulen oder E-Stromanbieter dann hat.
Und ja, da gibt's immer wieder Ärger. Habt ihr darüber gesprochen?
Wir haben kurz drüber gesprochen.
Beschwerden von so Leuten, die sagen, entweder, ja, jetzt steht hier eine Ladesäule, zwei Parkplätze fallen dadurch weg und ich habe in meiner ganzen Straße wohnen aber nur Leute mit Verbrennern. Darauf bist du ja im Prinzip schon eingegangen. Genau. Man muss entweder mit dem Ausrollen von E-Autos anfangen oder mit dem Ausrollen von Lademöglichkeiten. Die Stadtwerke zusammen mit der Stadtverwaltung und der Politik haben entschieden, wir machen das jetzt so rum.
Genau.
Bieten also erst das Ladenetz und dann ziehen die wohl schon nochmal nach, die Leute. Aber es gibt dann auch oft diese Beschwerden mit, ja, das ist hier viel zu teuer und in Bochum ist das nur halb so teuer.
Genau, das haben wir zuletzt auch in einer Berichterstattung gehabt. Das liegt einfach an, es nennt sich Ad-Hoc-Laden. Also du bist hast keinen Vertrag sozusagen bei einem Anbieter, der die Ladesäulen von der Stadt Castrop-Rauxel nutzt. Das sind ganz verschiedene. Jens Langensiepen sagte, ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber da sind die gängigen eigentlich dabei.
Also ENBW ist Energie Baden-Württemberg ist, genau, glaube ich, sehr, da dabei. Sehr deep.
Und da hast du dann natürlich eine sowas wie einen Chip, den hältst du dann da dran und da hast du deinen Preis schon vorher fest. Wenn jetzt aber man kein Kunde dieser oder kein Vertrag bei ENBW etc. pp. Hat, dann gibt es das Ad-Hoc-Laden und das kostet dann bei der Stadt Castrop-Rauxel, du hast es recherchiert, Tobi, es waren irgendwie 65 Cent, glaube ich. Und bei den Stadtwerken Bochum, über die hast du dann, glaube ich, geschrieben, da gibt es solche Verträge, dass du natürlich direkt einen, vielleicht auch als Stadtwerkekunde, aber vielleicht auch, wenn du musst noch nicht mal Stadtwerkekunde sein, dass du dann günstiger lädst, wenn du einen Vertrag hast.
Ja, das wäre doch auch voll nice. Und wir haben 5000 Stadtwerkekunden, das wäre doch auch nochmal ein Argument, vielleicht sogar dort Kunde zu werden, oder?
Genau. Und das ist, so wie ich höre, auch das Ziel, nur es ist halt noch nicht real. Okay. Da ist man wieder dabei, ja, relativ junge Stadtwerke. Es muss sich auch alles erstmal finanzieren. Ich glaube, es ist für so eine Organisation wie die Stadtwerke Bochum, die ja schon ein bisschen länger dabei sind, dann einfacher umzusetzen. Die haben dann schon das Netzwerk. Wobei man dann auch, wenn man bei den Stadtwerken Bochum nicht Kunde ist und auch nicht bei ENBW und allen anderen Anbietern, dann zahlt man da auch 61 Cent plus Gebühren. Also das ist dann nicht deutlich günstiger.
So, wir erleben aber auch ansonsten Stadtwerke, die wachsen. Alles andere wäre auch fatal. Es geht um Konzessionen. Die haben, glaube ich, Konzessionen ja auch übernommen für Netzbetrieb und sowas.
Das sagt Jens Langensiepen, ist der größte Meilenstein der Stadtwerke seit Gründung.
Okay, warum?
Weil, wenn man als Stadtwerk an den Staat geht, sollte es dann natürlich auch irgendwann Ziel sein, diese Netze auch inne zu haben. Ne? Die ja dann
da geht es um Strom und um Gas.
Genau, genau. Und wenn die halt von anderen angeboten werden, dann nutzt man die ja sozusagen mit. Aber wenn das die eigenen Netze sind, dann hat man sowas wie die Vorherrschaft. Ne? Muss man ja sagen. Und wenn man das jetzt erreicht hat, ist das ja ein ganz klares Signal, hier vor Ort der Local Player zu sein.
So, dann kommt jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Wärmenetz noch, ist interessant. Fernwärme ist so das Stichwort, da wollen wir ja auch mehr dazu übergehen, nicht mehr in jedem Haushalt oder Keller irgendwie Gas zu verbrennen, sondern das eigentlich auch über Elektroheizung, also in Form von Wärmepumpen oder eben über Fernwärmeleitungen mit Blockheizkraftwerken oder Ähnlichem zu regeln, ist auch im Bereich kommunale Wärmeplanung so ein riesengroßes Oberziel irgendwie, ne?
Auf jeden Fall. Das ist ja dann auch immer eine politische Entscheidung, die dann so mit als Auftrag gegeben wird. Darüber haben wir jetzt weniger gesprochen, vielmehr eher über die Kundensicht. Also was bringt es einem überhaupt, bei den Stadtwerken Kunde zu sein? Weil du kennst es auch, Tobi, ich hab einen sehr guten Freund von mir, der erinnert mich da auch immer dran, der wechselt jedes Jahr seinen Anbieter, weil es immer diese Lockangebote, Bonusprogramme gibt, die halten dann ein Jahr und danach muss man aber wieder wechseln. Und wenn man das dann verpasst, dann wird es richtig teuer.
Okay. In diesem Markt spielen die Stadtwerke eigentlich nicht mit, ne?
Nee, die Stadtwerke wollen halt der konstante Anbieter sein. Die wollen nicht, dass du kommst, weil ein tolles Bonusprogramm gibt und dann im nächsten Jahr musst du aber wechseln, sondern bist du dann, sonst musst du viel bezahlen, sondern du zahlst konstant und wenn du lange dabei bist, kannst dann mal ein bisschen günstiger werden. Mhm. Es gibt natürlich hier und da auch mal einen Castrop-Gutschein oder sowas, dann kannst du den kannst du einlösen, aber es gibt jetzt nicht sowas wie ein Bonusprogramm. Darauf haben wir uns eher fokussiert, also die Kundensicht. Warum sollte ich überhaupt Stadtwerke Kunde sein? Oder warum nehme ich nicht das nächste Lokangebot von Check24 und stelle mir einen Wecker, dass ich nächstes Jahr dann aber auch bitte wieder wechsle?
Ja, vor allem, weil die Verbraucherzentrale, die auch hier ist, ja immer dazu rät, das zu hinterfragen und nicht beim Grundversorger zum Beispiel zu bleiben, was ja bei Strom zum Beispiel immer noch E.ON hier ist, weil der Grundversorger, das ist der, der die meisten Kunden hat in einer Stadt und zu dem geht man ja automatisch, wenn ich jetzt hier irgendwo in eine Wohnung gehe, dann kann ich sofort das Licht anknipsen und mein, weiß ich nicht, Handy aufladen an der Steckdose. Da läuft Strom raus und da bin ich automatisch eben beim Grundversorger. Aber ja, der Grundversorgungstarif ist nicht immer der günstigste, ne?
Nee, auf keinen Fall. Wir reden jetzt ja gleich noch kurz über die Situation, dass die Stadtwerke ja ihren Kunden sogar mal oder sie in die Grundversorgung gebracht haben.
Genau, alle Kunden abgekippt. Aber mit dem Link, wenn ihr wollt, dann sagen wir euch Bescheid und holen euch automatisch zurück. Ne? Das ja. War ganz schön, weiß nicht, war das der größte Move, den Jens Langsieben sich bisher erlaubt hat hier in Castrop-Rauxel?
Es ist auf jeden Fall sehr, also erstmal muss man sagen, es ist kundenorientiert. Also ganz kurz zusammengefasst, Energiekrise, man muss ja immer ungefähr ein Jahr vorher Strom einkaufen und die Stadtwerke, Jens Langsieben, haben dann gesehen, oh, es könnte ganz schön teuer werden. Und er hat auch gesehen, oh, beim Grundversorger wird es nicht so teuer. Und natürlich hätte man dann auch allen, vielleicht waren es damals eher 4.000 Kunden, sagen können, gut, es wird jetzt nächstes Jahr richtig teuer. Aber sie haben dann gesagt, das können wir unseren Kunden eigentlich nicht antun. Wir kündigen jetzt alle, damit gehen die automatisch in die Grundversorgung. Wir schreiben das dazu, die sollen sich keine Sorgen machen. Und wir legen Schreiben dabei, dass wir sie direkt wieder anhauen können, wenn wir wieder günstiger sind als E.ON. Das fand E.ON natürlich nicht so toll.
Ich weiß gar nicht, ob man das Wort sagen darf. Ein bisschen ist das auch ein Arschloch-Move, oder?
Ja, ich sag
aber mal, Kunden.
Es ist sehr kundenorientiert. Das muss man unterm Strich sagen. Es ist alles kundenorientiert. Natürlich hat E.ON sich nicht gefreut. Ich glaube, man hat ein bisschen spekuliert. E.ON ist so groß.
Das juckt die nicht.
Diese 4.000 Kunden.
So wie der Hund, der an die Eiche pinkelt.
Ja,
oder so.
die aber auch mal, also E.ON gewinnt ja dadurch auch mal kurzzeitig 4.000 Kunden. Muss man ja auch sagen, ne?
Aber E.ON hat tatsächlich dann das große Rad gedreht.
Ja, das große Rad, also wirklich
der Geschäftsführer,
der CEO und darüber habe ich mit Jens Langsieben dann auch kurz gesprochen, wie das dann war. Er hatte sich gerade auf eine Veranstaltung, auf eine Informationsveranstaltung für Stadtwerke-Kunden vorbereitet und dachte, es wäre so ein Gag, also man wollte ihn da hinters Licht führen, dass da jetzt wirklich der CEO sich melden würde, aber so war es tatsächlich. Das, was Jens Langsieben am meisten ärgert daran, ist, dass kurz vor Jahresende dann die Energiepreisbremse beschlossen wurde und das eigentlich alles für die Katz war. Also auch dieser Rechtsstreit mit E.ON dann, der daraus resultiert hat, den hätte man sich sparen können, wenn, und das bemängelt er an mehreren Stellen, die politischen Räder auf Bundesebene sich etwas schneller drehen würden.
Ja, so im Nachhinein, so ex post kann man das immer gut sagen, aber in der Lage damals, Energiekrise, keiner wusste, wie geht's weiter, wir können auf jeden Fall keinen russischen Strom mehr nehmen und so irgendwie, das war ja schon alles.
Ja gut, aber wenn du in der Verantwortung bist, Tobi, frag dich mal bitte, es geht Richtung Dezember, du musst quasi die neuen Preise fürs neue Jahr machen und ja, du hast dann da 4.000 Kunden, denen du schreiben müsstest, gut, es wird jetzt aber mal ums Dreifache, Vierfache teurer, was würdest du machen? Und ich muss dann sagen, im Endeffekt kann man dann, glaube ich, froh sein, dass so gehandelt wird aus Kundensicht. Und wir nehmen ja hier gerne die Sicht von Castrop-Rauxlerinnen und Castrop-Rauxlern ein. Von daher, da ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Ist denn was hängen geblieben am Ende? Also die mussten wahrscheinlich ein bisschen was zahlen oder so? Oder was war der Schaden jetzt letztlich?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich kann dir nur sagen, dass es im Long Run sich nicht negativ auf die Entwicklung der Kunden ausgewirkt hat. Darüber haben wir gesprochen. Natürlich gab es eine Delle, ne? Aber die Stadtwerke wachsen weiter und sind schon jetzt wieder deutlich über dem Kurs, den sie davor hatten. Man könnte ja meinen, oh, man hat 4000 Kunden, man kündigt allen, davon kommen nur die Hälfte wieder und dann muss man erstmal diesen Kunden wieder hinterher rennen. Die sind alle direkt wiedergekommen und jetzt sind wir bei 5000 Kunden plus. Ich weiß nicht, was die Stadt Castrop-Rauxel im Endeffekt zahlen wird. Ich glaube, der Bürgermeister hat auch dort eine, ich will nicht sagen Rüge, das ist ja was Offizielles, aber der hat ja ein Schreiben dazu getan und eine Empfehlung ausgesprochen. Das war so auch rechtlich alles nicht sicher.
Der muss sich neutral
fahren. Ja, genau. Ich kann jetzt, wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, wie viel die Stadtwerke oder die Stadt Castrop-Rauxel zahlen mussten. Ich glaube, er hätte es mir aber auch nicht beantwortet.
Genau, also der Bürgermeister ist ja aber auch, glaube ich, weiß nicht, Mitglied des Verwaltungsrats oder so. Also da gibt es schon irgendwelche Verwebungen, die das
klar,
dann ganz, ganz schwierig machen.
Dennoch darf er das, glaube ich, einfach nicht.
Genau deswegen, ja. Wahrscheinlich. Okay. Wollen wir das Stadtwerkebuch mal kurz zu?
Ja, gerne. Oder? Also haben wir jetzt ja
dann lass uns
gerne das Interview lesen. Das ist sehr, sehr komplex.
Lass uns
komplex.
Noch ein bisschen Wirtschaftsförderung oder Veranstaltungen streifen. Weiß ich nicht, worüber wollen wir noch reden?
Was? Ja, also ich finde, wir können kurz darüber reden, dass mit dieser Professionalisierung des Stadtmarketings, nenne ich es einfach mal, das dann ja unter Jens Langsiepen dann auch stattgefunden hat, wirklich einfach wieder sehr gute Sachen für Castrop-Rauxel entstehen. Nehmen wir mal den Viktualienmarkt. Als ich hier angefangen habe, war der relativ zeitnah, also ich bin Anfang 2023 nach Castrop-Rauxel gekommen. Kurz danach gab es dann im Frühjahr, glaube ich, immer den Viktualienmarkt und es war einfach komplett leer in der ganzen Stadt. Es war ja mit verkaufsoffenen Sonntag. Was hat man daraus gemacht? Man hat dann gesagt, komm, wir canceln diese Veranstaltung, was ja auch mutig ist, so eine Traditionsveranstaltung zu canceln. Und wir machen was Neues. Und dann ist, glaube ich, daraus der Mittelaltermarkt entstanden oder was anderes. Aber auf jeden Fall entwickeln sich Veranstaltungen weiter und werden zeitgemäßer in ganz Castrop-Rauxel. Und das finde ich sehr spannend. Und wir sprechen viele Zielgruppen mittlerweile an. Wir dürfen, glaube ich, nicht vernachlässigen, dass die ältere Zielgruppe auch noch ihren Platz braucht. Wir können jetzt nicht nur DJ Mogwai 5-mal im Jahr in Castrop-Rauxel auftreten lassen. Aber
oh, eigentlich nicht. Wäre immer voll.
Es wäre immer voll, aber ich glaube, wir müssen auch an alle Zielgruppen denken.
Ja, klar.
Und ich habe das Gefühl, dass das macht das Team da um Jens Langsiepen. Das ist ja auch Steven Welz ist da ja ein Name, den man nennen muss und viele andere.
Julia Schulze, genau.
Genau, die da sehr gute Arbeit leisten und natürlich unter, also im Endeffekt darf der Chef sich natürlich mit den Rosen seiner Mitarbeiter da natürlich auch schmücken und das darf Jens Langsiepen.
Genau, die knüpfen ja auch dann Drähte zu den Stadtteilvereinen. Ich weiß nicht, mein Ickern, ich glaube, die profitieren auch davon, dass da auch hauptberuflich Tätige dann sind, die helfen, die unterstützen, die gute Ideen haben. Ob es, weiß ich nicht, eine Flyer-Produktion ist oder irgendwie das Ickhörnchen, dieses Maskottchen aus Ickern, das man dann zusammen so sich ausgedacht hat und so. Also ich glaube, da läuft es inzwischen besser Hand in Hand, als das vorher der Fall war.
Kirmes in Henrichenburg waren sie ja auch beteiligt, also auch mal an so kleinen Sachen. Es sind nicht immer die großen Räder, es ist nicht immer Pferderennen alle 2 Jahre, sondern es ist auch mal wirklich das kleinere Stadtteilfest, Schlagerparty in Habbinghorst aufgezogen, jetzt auch zum ersten Mal und ich glaube, es ist einfach schön, dass sich was tut und auch in den Stadtteilen, weil Castrop-Rauxel ist nun mal nicht wie in vielleicht manch anderer Stadt so nur die Innenstadt, da sind wir halt zu speziell für von der Lage her, sondern es ist auch Ickern, es ist Habbinghorst, es ist Henrichenburg und alles drumherum.
Sehr gut. Ich glaube, eine große Baustelle ist das Thema Wirtschaft, Wirtschaftsförderung. Da stehen große Herausforderungen, glaube ich, auch noch an. Es gibt kaum noch freie Flächen. Es gibt einen Wettbewerb interkommunal. Wo siedeln sich Unternehmen an? Und das ist zentral für die Entwicklung einer Stadt, ne? Wenn hier Arbeitsplätze entstehen, dann ziehen hier Familien hin, dann sind die Schulen ausgelastet, dann gibt's neue Kitas, dann gibt's mehr Kaufkraft in der Stadt. Das ist einfach ein ganz zentraler Faktor und wir haben immer noch natürlich größere Arbeitgeber auch im industriellen Bereich mit Rain Carbon, aber da irgendwie seit eigentlich 10, 20 Jahren auch eine eher sinkende Tendenz, was Arbeitsplätze angeht. Weiß nicht, habt ihr darüber gesprochen? Wie fängt man das auf? Was kann man da revolutionieren? Was kann man da groß verändern?
Also natürlich sagt Jens Langsiepen erstmal das Positive und sagt, was für tolle Unternehmen wir doch haben. Und da möchte ich einmal kurz beipflichten, vor dieser Wirtschaftslounge und den Zukunftspreis wusste ich nicht, dass wir so tolle Unternehmen haben. Also ich kannte zum Beispiel auch Nico Seil nicht, obwohl du sie schon mal vorgestellt hattest.
Ja, muss mal meine Geschichten
lesen. Ja, sollte ich öfter tun. Ne?
Die sind so ein Bodenhersteller, ne? So Matten
genau,
machen die.
Genau, aber ja auch WK Engineering, Teleskope für Weltraumtechnik und sonst was. Dazu muss man aber sagen, also die stellt Jens Langsiepen sehr hervor und das soll er auch, das ist ja auch seine Aufgabe. Dazu muss man sagen, dass viele dieser tollen Unternehmen natürlich jetzt nicht mit so vielen Mitarbeitern in Castrop-Rauxel aktiv ist, wie zum Beispiel Rain Carbon, das immer noch ist und auch viele Jahre noch mit mehr Mitarbeitern war.
Wir haben so 450 ungefähr.
So, ne? Und ich sag mal, Nico Seil wahrscheinlich nicht so viele und auch WK Engineering nicht, weil das dann doch sehr speziell ist und weil diese Unternehmen mit vielen Standorten dann auch vernetzt sind. Also WK Engineering, die Teamsen oder mit was für einem anderen Programm sind die dann verbunden mit Unternehmen in der ganzen Welt und zusammen arbeiten die an einem Projekt. Es ist nicht alles in Castrop-Rauxel. Und natürlich leben dann auch nicht insgesamt, was weiß ich, 800 Mitarbeiter hier in der Stadt, sondern es ist nur ein kleiner Teil. Darüber haben wir gesprochen, Jens Langsiepen sagt, aber es muss ja erstmal was Tolles in der Stadt sein. Man muss ja erstmal Werbung für sich machen können. Ne? Und dann können andere kommen. Ich habe mit dem Bürgermeister...
Hat er denn Argumente, warum es in Castrop-Rauxel besser ist als in Bochum oder in Essen oder in Dortmund? Mhm.
Wir brauchen uns nicht zu verstecken, war so sein Schlachtruf.
Okay, ja.
Ich glaube einfach, es ist nicht unbedingt besser, aber es ist auch nicht schlechter. Das kann man sagen. Also wenn du in Bochum dein Unternehmen hast, warum oder wenn du in Bochum guckst, dein Unternehmen dorthin zu siedeln, dann solltest du auch vielleicht nach Castrop-Rauxel gucken, ob es da nicht besser angebunden sein kann. Autobahnanbindungen sind ja immer ein großes Stichwort. Aber nein, er hat jetzt kein Argument direkt dafür genannt, darum Castrop-Rauxel und nicht Bochum.
Jetzt steht Jens Langsiepen vielleicht auch noch was Neues bevor. Es gibt einen politischen Beschluss, dass die Kavum fusionieren soll, verschmelzen soll mit der Forum GmbH oder Event Forum GmbH. Das ist die Firma hinter der Stadt- und Europahalle, die im Prinzip auch sowas wie Eventmanagement eigentlich macht. Und deshalb ist es naheliegend, da was zusammenzulegen. Wie geht's da weiter? Und was hat das überhaupt mit Jens Langsiepen zu tun?
Ich habe ihn gefragt, ob er jetzt Promoter werden will und hatte da so direkt so einen Box-Promoter im Kopf.
Könnte er, glaube ich, auch. Ne? Der ist auch ein bisschen Rampensau.
Könnte er, glaube ich, auch. Ich glaube, wenn er muss, ist er auch Rampensau, aber er hat er, glaube ich, echt abgewunken und es geht ganz einfach um Synergien. Also er macht mit seinem städtischen Tochterunternehmen schon Veranstaltungen außerhalb und es gibt eine GmbH, die Veranstaltungen innerhalb macht, also in der Europahalle und in der Stadthalle. Warum diese Synergien nicht nutzen? Wenn man eine Gesellschaft hat, dann gibt es natürlich auch Bereiche, die man zusammenlegen kann. Dann müssen vielleicht neue Stellen nicht besetzt werden. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen und ich hoffe, dass es nicht so kommt, dass auch Mitarbeiter was, glaube ich, aber nicht geht, weil sie teilweise auch bei der Stadt angestellt sind, gekündigt werden müssen. Das glaube ich nicht. Das werden wir aber noch recherchieren. Aber ich sage jetzt mal Rechnungsprüfung. Da braucht man dann nur einen Menschen für, anstatt vielleicht in zwei GmbHs dann zwei. Oder zumindest vielleicht sind es auch drei, die man insgesamt braucht. Aber auf jeden Fall kann man da reduzieren.
Aber offen ist noch, wer das dann leitet oder...
Es soll dafür dann auch nochmal sozusagen einen Geschäftsführer geben, auch in dieser Gesellschaft, in dieser neuen. Also es ist nicht dann alles Jens Langsiepen einzeln.
Peter Breuer, der Eventforum GmbH Geschäftsführer, geht in Ruhestand. Das heißt, da würde dann eine Stelle fallen.
Genau. Aber man will das auf jeden Fall. Es soll da weiter eine Leitung für geben. So habe ich es dann zumindest rausgehört. Wir werden Jens Langsiepen nicht als Promoter sehen. Du hast ja so schön getitelt, ob es mehr Verantwortung für ihn gibt und da war ja die Antwort auch eher nein, oder?
Ich kenne das Interview noch gar nicht.
Nein, du hast doch vorher schon drüber geschrieben, lieber.
Ja, also letztlich war die Antwort, wissen wir noch nicht, müssen wir mal sehen. Ist ja auch der politische Beschluss der Verschmelzung ist ja jetzt erst gefasst. Da müssen jetzt die Pläne gemacht werden. Da muss eine Gesellschaftsstruktur sich überlegt werden und so. Vielleicht gibt's das auch schon im Hintergrund. Keine Ahnung, man macht ja auch keine politischen Beschlüsse, ohne vielleicht schon ein Konzept zu haben. Aber da haben wir so tief noch nicht reingeschaut, weil, naja, es ist letztlich auch ein Thema für Insider. Wir wollen, glaube ich, alle zusammen, dass es ein vernünftiges Stadtmarketing gibt, vernünftiges Eventmanagement in den Hallen außerhalb. Und ich habe so das Gefühl, ich war jetzt auch letztens noch bei der Event Forum, habe mit denen mal so über den Jahresbelegungsplan für die Hallen 26 geschaut und das sah wirklich gut belegt aus. Klar, die Forum GmbH macht miese, das ist Fakt, weil die Hallen in der Unterhaltung auch super teuer sind. Mhm. Aber jetzt, ich glaube, veranstaltungsmäßig kann sich da keiner beschweren. Da ist einfach, sind Dauerveranstaltungen wie das Rurikel oder das WLT ist da als Mieter natürlich auch mit drin. Aber es sind auch einzelne, auch große Künstler, jetzt Ozan Yaran, der Comedian, hatte über 1000 Besucher in der Europahalle. So Solidarfunk, AIDS-Gala und auch Standardsachen. Aber wir haben diese Hallen ja auch, um Zeugnisse zu übergeben. Jedes Jahr und so, oder eine Spielwarenmesse, eine Modelleisenbahnmesse, Toyplosion, es gibt, oder nordkoreanischer Nationalfeiertag, südkoreanischer Nationalfeiertag ist irgendwie auch da, haben wir auch schon mal versucht, irgendwie ein bisschen reinzugucken und zu verstehen, was da abgeht.
Sachen, ja, das stimmt. Also Fakt ist für uns beide, glaube ich, wir brauchen diese Hallen. Und natürlich müssen diese Hallen auch irgendwie
ausgelastet sein.
Genau, und mehr bespielt werden. Ich finde immer schade, wenn ich höre, dass manchmal Veranstaltungen auch ausfallen, abgesagt werden müssen. Ich glaube, da haben es teilweise kleinere Städte ein bisschen einfacher. Also nehmen wir mal die Dattelner Stadthalle, die ist wirklich auch voll, wenn da ein C-bekannter Künstler kommt. Also jetzt nicht so ein ganzer, weil da passen einfach auch nicht so viele rein. Also vielleicht, also ich glaube, selbst die Stadthalle Castrop-Rauxel ist noch größer. Die machen aber auch einfach ein gutes Eventmanagement. Die haben immer so Vorpremieren. Da kommt dann Atze Schröder zur Vorpremiere hin.
Oh, das ist krass.
Ja, ja, das ist wirklich, haben sie gut gemacht. Ich finde immer schade, wenn wirklich bekannte Künstler auch kommen, die einen Namen haben und dann vielleicht nicht so viel verkauft wird, dass dann echt verschoben werden muss.
Wir haben auch über Verlosungen gesprochen. Wir wollen viel verlosen im kommenden Jahr. Deshalb lohnt es sich, Pluskunde zu sein. Das
für unsere Pluskunden.
Exklusiv. Und für Atze Schröder kriegen wir aber nichts. Der ist nächstes Jahr auch in Castrop-Rauxel. Da kriegen wir nichts. Da
reden wir nochmal drüber, oder?
Weil das ist im Prinzip, wenn man das ankündigt und den Verkauf startet, ist das Ding voll. Ne? Also so. Weil, und da gibt es jetzt nicht so viele, aber es...
Ich hänge mich da nochmal rein. Ich habe da einen ganz guten Draht zum neuen Chef. Nein.
Perfekt. In diesem Sinne, weiß nicht, haben wir noch was vergessen?
Nein, unterm Strich möchte ich einfach nochmal sagen, ich glaube... Und ich bin ja wirklich jemand, der auch Sachen kritisch sieht, wenn er sie kritisch sehen muss. Aber ich glaube, Jens Langensieben als Arbeitskraft in dieser Stadt zu haben, weil er hat mir auch gesagt, er wird nicht nach Castrop-Rauxel ziehen. Er mag es dann doch, abends unerkannt über die Rue zu schlendern und dort einzukehren. Ja, ja. Ein Hauptgrund dafür. Und er ist ja dann schon durch seine Tätigkeit bekannt. Ich glaube, ihn als Arbeitskraft in der Stadt zu haben, ist ein echter Gewinn. Und das hat er, glaube ich, bewiesen zuletzt, dass darf er gerne weiter beweisen und wir schauen ihm da ganz genau auf die Finger, das weiß er auch. Und er wird sicherlich in seinem Arbeitsleben noch 1-2 von uns einstecken müssen, wenn was nicht so gut läuft. Deswegen darf man an dieser Stelle auch mal loben.
In diesem Sinne, Fabian, vielen Dank. Das Interview gibt es dann, ich weiß nicht, in einem oder in zwei Teilen auf RN Plus zu
lesen.
Oder in
fünf, das ist ganz schön lang. Ich bin dabei, es noch zu bearbeiten.
Und in der Zeitung, also bleibt da bitte am Ball. Wir würden uns freuen. Ihr wisst, RN Plus ist das, was auch hinter dem Podcast steckt. Das heißt, wenn wir RN Plus nicht hätten, könnten wir das hier alles auch nicht machen. Insofern werdet da Kunde, schaut es euch an. 8 Wochen, 1 Euro, kann man mal reintasten und dann mal lesen, was der Jens Langensieben zum Jahr 2026 vielleicht noch sagt zu den Herausforderungen, dem, wie er das einschätzt und was auf ihn zukommt. Danke dir fürs Gespräch.
Danke, Tobi.
Damit sind wir am Ende der 191. Episode des Podcasts. Ich freue mich, dass ihr so lange zugehört habt, dass ihr hier angekommen seid und ich darf jetzt was ankündigen. Wir werden auch nach Weihnachten eine Episode veröffentlichen, mindestens mal eine, ehrlich gesagt sogar mehrere. Wir haben da noch ein bisschen was für euch im Köcher jetzt rund um die Feiertage. Das heißt also, bleibt einfach dran, abonniert vielleicht einfach diesen Podcast, indem ihr bei Apple Podcasts, bei Spotify oder bei RTL Plus diesen Podcast mit der Glocke oder mit dem Folgen-Button abonniert und dann letztlich keine Folge mehr verpasst. Auch auf ronachrichten.de/podcast oder auf ronachrichten.de/Castrop-Rauxel werden wir euch natürlich aber über jede neue Episode informieren. Ich habe ansonsten noch einen Lesetipp für euch. Und zwar ist das eine Geschichte, die für uns mein Kollege Teve Schäfer aufgeschrieben hat. Er hat sich nämlich getroffen im Café Antique hier in der Altstadt mit Christian Reder. Christian Reder ist vielleicht einigen Castrop-Rauxlern bekannt. Er ist 54 Jahre alt
Und ja, ein absoluter Musiknerd. Also er hat schon viele Veranstaltungen in Castrop-Rauxel irgendwie mitorganisiert. Ist bekannt auch als Musikverleger unter deutschemugge.de. Das ist sein Portal. Darüber haben wir aber gar nicht so sehr mit ihm gesprochen, sondern eher über seine Krankheit. Christian Reder leidet nämlich unter Depressionen. Das hat am Ende auch was mit Musik zu tun, denn er hat ja in Texten über seine Krankheit berichtet und hat die Erlöse bzw. Spenden in die Robert-Enke-Stiftung eingebracht. Robert Enke, das ist der ehemalige Bundesliga-Profi, der sich wegen seiner eigenen Depressionserkrankung das Leben nahm. Christian Reder möchte darauf aufmerksam machen und hat deshalb mit Teve Schäfer über dieses Thema ganz offen und transparent unterhalten. Wenn ihr das nachlesen möchtet, dann müsst ihr ein RN Plus Abo oder ein Zeitungsabo haben. Das RN Plus Abo würde ich euch am ehesten ans Herz legen wollen, denn das gibt es jetzt für 1 Euro. Und wenn ihr das abschließt, dann dürft ihr für diesen 1 Euro 8 Wochen lang alles lesen, was wir unter RN Plus auf rohnachrichten.de veröffentlichen. Dazu möchte ich euch auch empfehlen, mal in den App Store auf eurem Smartphone zu gehen oder in den Play Store und dort nach RN Plus zu suchen. Also einfach 3 Zeichen eingeben, das R, das N und das Plus. Dort findet ihr unsere App und da kann man aus meiner Sicht eigentlich am bequemsten lesen, was wir veröffentlichen. RN Plus steht für das kostenpflichtige Angebot der Lokalredaktion, zu der auch dieser Podcast hier gehört. Und damit finanzieren wir letztlich unsere journalistische Arbeit in, aus und über Castrop-Rauxel. Ihr würdet damit mit einem Abo bei den Ruhrnachrichten also auch die Zukunft des Podcasts unterstützen und meine Arbeit. Und darüber würde ich mich total freuen, wenn ihr diesen Beitrag bereit seid zu leisten. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt schöne Weihnachten, ein tolles Fest im Kreise der Liebsten, der Familie, der Freunde. Danke fürs Zuhören, empfehlt uns weiter. Glück auf, euer Tobias Weckenbrock.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.